hat auch jemand von Ihnen Lust, irgendmal hier am Radio seine eigene Strasse vorzustellen. Vorher haben wir aber noch einiges an Nachrichten.
Wir präsentieren Ihnen jetzt das Riesbacher Quartierjournal, wie immer zusammengestellt von Stefan Schmid.
Ich lese Ihnen das Bulletin vom Sonntag, am 20. April. Jetzt hat der Stadtrat von Zürich dem Gemeinderat seinen Antrag bezüglich dem Thermalbad Zürichhorn unterbreitet. Die private Trägerschaft Thermalbad Zürichhorn AG soll nach dem Willen vom Stadtrat ein beim Casino gelegenes Areal von 9000 Quadratmetern im Baurecht abtreten bekommen. Für so ein Thermalbad bestünde ein Bedürfnis und öffentliche Interessen würden durch diesen Bau nicht tangiert, meint der Stadtrat in einem Begleitkommentar an den Gemeinderat. Jetzt wird man also im Gemeinderat über das Projekt reden müssen. Das Projekt, das Opposition in unserem Quartier aber auch vom Heimatschutz ausgelöst hat. Eine Delegation vom Gewerbe- und Quartierverein Seefeld hat die letzte Woche eine Petition beim Stadtpräsident Thomas Wagner abgeliefert, die sich gegen das Einrichten von einem Spielsalon im vorderen Seefeld richtet. So ein Spielsalon soll bekanntlich an der Seefeldstrasse 35 entstehen. 4200 Leute haben unterschrieben und sich gegen eine solche Quartierentwicklung ausgesprochen. In der Grossauflage der Neumünsterpost vom 18. April kommt Theodor Walser ausführlich zu Wort. Er hat 18 Jahre lang das Präsidium vom Schulkreis Zürichberg geführt und ist jetzt altershalber zurückgetreten. Er schildert in seinem anschaulichen Rückblick die Entwicklungen vom Schulkreis und gibt Einblick in die oft unbeachtete Kleinarbeit von einem Präsidenten, der immer für alle ein offenes Ohr sollte haben. Zürich steht heute im Zeichen von Sechseläuten. Das bedeutet für unser Quartier, dass wieder ein bisschen Kielbeluft bei der Egli-Villa am See Einzug gehalten hat. Das wird noch bis zum 4. Mai so bleiben. Hoffentlich tut sich das Wetter ein bisschen bessern, denn sonst macht es einem nicht gerade an Kielbe zu gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören das Riesbacher Quartierjournal, den Nachrichtendienst von Ihrem Quartierradio. Und da jetzt ein Blick auf kommende Veranstaltungen. Morgen Abend gastiert Jazzgruppe Bourbon Street im Konzertrestaurant Du Theater an der Dufourstrasse. Das Konzert fängt um 8:30 an. Filmen mit Kunstlicht und die Kunstlichtgestaltung, so heisst ein Vorführungsabend vom Amateurfilmclub Zürich, der für die nächste Dienstag geplant ist. Er fängt Punkt 8 im Kirchengemeindehaus Neumünster an der Seefeldstrasse 91 an. Um Eindrücke von einer DDR-Reise geht es beim Dia-Vortrag vom Diakon Max Letsch am Seniorennachmittag vom Mittwoch. Er berichtet vom 2:30 weg im Kirchengemeindehaus Balgrist. Müttertreffpunkt im Gemeinschaftszentrum Riesbach wird wieder am nächsten Donnerstagmorgen von den Zähnen weg sein. Auch Väter von Kleinkind sind willkommen. Es geht ums Austauschen von Gedanken und Erfahrungen. Und wenn wir schon gerade beim Thema Kind sind, der Tagesmütterverein vom Kreis 7 und 8 lädt für den Freitag, 25. April, zu einem Informationsabend des GZ Riesbach ein. Die Veranstaltung vom nächsten Freitag fängt um 8 an. Junge Leute im Alter zwischen 15 und 22 sollen vom nächsten Donnerstag an einen neuen Treffpunkt bekommen. 17er Team. Man trifft sich am 8. an der Altenhofstrasse. Wer Auskunft haben möchte, kann sich beim René Krüsi von der Kinderarbeit Riesbach melden. Das ist Telefon Nummer 55 13 00. Also beim René Krüsi kann man sich melden, wenn man Interesse hat am 17er Team, über Telefon 55 13 00. Seefeld Tanzprojekt macht wieder auf sich aufmerksam. Am nächsten Samstag und Sonntag gastiert dort das Tanztheater Reflex aus Paris mit dem Stück Double Take. Wir möchten da eine Uraufführung erleben. Gestaltet von Kate Webb und Markus Stückelberger, basierend auf Text von Botho Strauss und Tangos und Schlager aus den 30er Jahren. Ich habe da noch eine Nachricht bekommen von der Feuerwehrkompanie 22 Zürich-Riesbach. Ich lese schnell vor, den Artikel. Die Feuerwehr im Quartier Riesbach. Auch in diesem Jahr wird der Beförderungskurs für Geräteführer, Korporale und Wachtmeister der Pflichtfeuerwehr des Bezirkes Zürich-Stadt im Quartier Riesbach durchgeführt. Am Dienstag, den 22. April, bis Freitag, 25. April, werden Feuerwehrleute im Quartier verschiedene Übungen durchführen. Ein solcher Kurs kann nur gelingen, wenn die Einwohner auch Verständnis für allfällige Massierungen oder Lärm aufbringen. Wir hoffen, dass dieser Kurs, der unter der bewährten Leitung von Major Bruno Klarer, Kommandant des Piketts Glattal, steht, ein voller Erfolg wird. Wir danken Ihnen und der Feuerwehrkompanie 22 Griesbach schon jetzt für die Gastfreundschaft im Quartier. Für allfällige Reklamationen steht das Kursbüro im Kirchgemeindehaus Neumünster zur Verfügung. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf den Flohmarkt im Kirchgemeindehaus Hottingen. Er findet am nächsten Samstag vom 9. bis am 4. an der Asylstrasse 36 statt. Der Reinerlös kommt dem Schlupfhaus Zürich zugut. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das Nachrichtenbulletin von Ihrem Quartierradio gewesen. Wir wiederholen es für alle, die später zugeschaltet haben, am Schluss von der heutigen Ausstrahlung. Ein neues Bulletin wird am Donnerstag um 6:30 für Sie parat sein. Natürlich wiederum auf 93,0 MHz. Die Musik, liebe Hörerinnen und Hörer, wird Sie die ganze Sendung durch begleiten. Die Platte trägt den Titel «Il Liuto nel Rinascimento Italiano». Und jetzt zu unserer heutigen Sendung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht gleich wie mir. Vielleicht wohnen auch Sie schon lange im Quartier an der gleichen Strasse. Und doch kennen Sie Ihre Strasse. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich manchmal andere Strassen viel besser anschauen, genauer beobachten, intensiver studieren wie meine eigene. Und darum ist mir die Idee zu dieser Sendung gekommen. Ich lade Sie also heute ein, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Bummel in eine Quartierstrasse, zu einem Bummel vom Seefeld aus den Hügel aufwärts, zu einem Bummel an die Lenkstrasse. Die Lenkstrasse liegt in unserem Quartier, und zwar im Gebiet von der Wienegg. Laut dem Statistischen Amt ist unser Quartier nämlich aufgeteilt in Seefeld, Mühlebach und eben Wienegg. Die Strasse führt vom letzten Drittel Südstrasse, gerade wenn man die Steigung von der Südstrasse hinter sich hat, rauf am Burghölzli-Hügel entlang bis zur Kille-Balgrist. Das Erste, was einem auffällt, wenn man den Namen Lenkstrasse anschaut, das ist die Schreibweise. L-E-N-G-G. Lenk wird vom Wort Lenk, Totsmal noch mit E geschrieben oder lenkweise abgeleitet und heisst nichts anderes als eine langgezogene Fläche. So eine langgezogene Fläche gibt es eigentlich nicht an der Lenkstrasse selber. Sie würde eher Richtung Eppi bis auf die Zolliken raus verlaufen und gar nicht so, wie die Lenkstrasse angeleitet ist. Eben am Burghölzli entlang auf zum Ballgrist. Interessant ist aber auch zu wissen, wie lange existiert eigentlich so eine Strasse. Wenn man die Lenkstrasse ein bisschen näher anschaut, so könnte man glauben, dass sie seinerzeit sicher für den Bau von Burghölzli zum Beispiel angelegt worden sind. Aber auf einem Plan aus dem Jahr 1650 ist die Lenkstrasse schon eingezeichnet. Fast so, wie sie heute verläuft. Aber bis auf ein einziges Haus noch gänzlich unüberbaut. Die Strasse soll sogar zurückführen sein auf einen Flurnamen aus dem Jahr 1497. Auf alten Plänen kann man sehen, dass bereits zwischen 1835 und 1868 im Seefeld schon einiges gebaut worden ist. Da oben aber taucht dann das Burg Hölzli erst auf und etwa 1 bis 2 Häuser. Der Name Lenk wechselt 1889 jetzt plötzlich auf die heutige Schreibweise. Warum das die Schreibweise geändert hat, das habe ich leider nicht herausgefunden. Vielleicht gibt es unter den Zuhörern jemanden, der darüber Bescheid weiss. Jetzt aber, wie sieht so eine Strasse, die gleiche Strasse heute, also fast 100 Jahre später, aus? Was einem sicher auffällt, sind nach wie vor die vielen Grünflächen, die fast ländliche Umgebung, die ganze Strasse entlang. Man muss wissen, dass die Strasse in einem Quartier liegt, wo es sehr viele Kliniken, Heilstätten, Heim hat. Und im Adressbuch von der Stadt Zürich kann man erfahren, dass an dieser Strasse nicht mehr wie 15 Häuser gibt, auf eine gesamte Länge von, ich schätze, etwa 1 bis 1,5 Kilometer. Von diesen Häusern sind aber noch 2 Spitäler oder Heim, 1 ist eine Kirche und 2 sind Personalhäuser. Es bleiben also noch etwa 10 gewöhnliche Wohnhäuser. Sie sehen, da gibt es Platz. Da hat es auch Luft. Platz hat es auch für ein Bächli, Wiese, Felder und sogar bis vor kurzem noch für Kühe, die geweidet haben und die einem mit ihren heimeligen Glocken haben vergessen lassen, dass man ja eigentlich zu Fuß in nicht mehr wie 3/4 Stunde schon am Bellevue wäre. Heute hat es anstelle von diesen Kühen einen Radberg gegeben. Am Anfang von der Lenkstrasse steht seit etwa 1880 ein grosses orange bemaltes Haus. Es steht an einer Strassengabelung, gehört eigentlich zur Südstrasse, aber es dunkelt einem, es schaue jeden an, wo der Hügel aufkommt, gerade so, als würde es den Eingang bewachen, den Eingang zur Lenk. Unten in diesem Haus hat es ein Ladenlokal. Am vielen Wechsel in diesem Ladenlokal kann man auch sehen, wie sich die Zeiten und die Einwohnerstruktur in den letzten Jahren geändert haben. Es war mal eine Wirtschaft, es hat einen Lebensmittelladen, einen Antiquitätenhändler und jetzt eine physiotherapeutische Praxis. Vis-à-vis von diesem grossen Haus, ein bisschen zurückgesetzt, mitten in der Wiese, umgeben auf einer Seite von einer Gärtnerei steht das älteste Haus dieser Strasse. Ein grosses, heimeliges Riegelhaus mit dem Namen Nonnenberg. Man weiss, dass das Haus im 12. Jahrhundert gebaut worden ist. Heute ist es immer noch bewohnt und die ehemalige Trotte von dem alten Bauernhaus ist zu einer Garage umgebaut worden. Ein Autohändler verkauft Auto und hat auch eine Karosseriewerkstatt eingerichtet. Hinter dem Haus fließt dann das Bächli durch, der Nebelbach. Ein richtiger Bilderbuchbach. An dieser Stelle nicht korrigiert Gottlob. Es wachsen Bachbumble und Wiederkätzchen am Ufer entlang. Ein Paradies für Kinder. Sie können Wasserrädchen bauen, im Bächli rumwarten, Schiffli schwimmen lassen und sicher etwa die auch die Schule vergessen von Luther spielen. Der Nebelbach hat übrigens früher Riesbach oder Riedbach geheissen. Er ist auch manchmal gar nicht so harmlos, wie ich ihn jetzt beschreibe. Dann im August 1978 ist er, nach einem besonders heftigen Gewitter, so böse über die Ufer getreten, dass er Keller von einer ganzen Reihe Häuser an der Bläulerstrasse und an der Lenkstrasse unter Wasser gesetzt hat. Und in einer Tiefgarage an der Lenkstrasse etwa 20 Autos wie Zündhölzschächtel durcheinander und übereinander gerührt hat. Seitdem ist er oben durch, vorüber unter der Lenkstrasse wieder in die Wiesen rauskommt, doch ein bisschen zähmt worden. Aber auch nachher von der Zollikerstrasse aus hat er ein künstliches Bett bekommen. Aber jetzt noch ein bisschen zurück zu unserem alten Haus. In der Gärtnerei kann man je nach Jahreszeit Blumen kaufen. Das Haus selber erinnert einem an Ferien. Vor den Fenstern hat es vom Frühling bis in den Herbst rote Geranien, Hängegeranien und vor dem Haus ein Bänkli. Und rundum stehen viele alte Gegenstände. Wie man sie kennt aus einem Bauernhaus. Ich bin hier beim Herrn Iselin an der Lenkstrasse 7. Das ist das älteste Haus der Strasse. Und der Herr Iselin ist sicher auch der älteste Einwohner dieser Strasse. Er hat mir gesagt, er ging ins 78. Lebensjahr.
Nein, 87.
Ins 87. Lebensjahr. Ich kann es gar nicht glauben, Sie sehen so jung aus, dass 78 sehr gut zu Ihnen gepasst hat. 87. Lebensjahr. Das Haus, das heisst, hat den Namen zum Nonnenberg. Und wissen Sie, wie alt das Haus ist, Herr Iselin?
Ja, das Haus ist im 12.
13. Jahrhundert ist das in der Vogtei Stadelhofen in der 10. eingeschrieben.
12. Jahrhundert, das ist enorm.
Ja.
Da hat sicher einige Umbauten mitgemacht. Es ist sicher nicht mehr genau gleich, wie es heute steht. Aber ich sehe da hinten in der Stube eine Zeichnung an der Wand und ich muss sagen, so in den groben Umriss ist es doch immer noch das Gleiche.
Es ist noch das gleiche Haus, nur sind die Fenster anders. Es ist früher ist eben da eine Wachte drin gewesen, offenbar. Dann die unteren Fenster, die auf Erdhöhe gewesen sind, sind alle vergittert gewesen. Und da unten hat das Lokal gehabt, das ist vielleicht 10 Meter lang gewesen und etwa 4 Meter breit und ist schön ausgemauert gewesen und hat eine ganz starke Tür gehabt, hinten raus.
Jetzt, wenn man ja da reinkommt, dann kommt man von der Straße her ein bisschen tiefer. Ist das immer so gewesen? Ist die Straße immer höher gewesen? Oder ist da mal etwas geändert worden?
Das ist ja so, das kommt vom Ried her. Das Ried ist, auch die Leiderstraße ist früher auch noch Ried gewesen und jetzt, wo das Wasserwerk ist, auch. Und dann haben sie die Straße die Blöderstraße müssen lupfen, dass sie zum Ried rauskommt.
Aha.
Und dann haben sie auch die Längsstraße müssen lupfen.
Und so sind sie jetzt einfach tiefer
wie die Straße. Und darum sind wir. Und dann, wo der Umbau von der Straßenverbreiterung war, haben sie nochmal etwa 30 cm müssen rauf.
Und das haben sie mit dem Haus natürlich nicht können mitmachen. Jetzt der Name Nonnenberg von dem Haus. Wissen Sie, woher das der kommt?
Der Nonnenberg kommt, weil das Haus im Frau Münster gehört hat. Also zum Frau Münster
Zentrum war. Ja, zum Kloster. Frau Münster.
Frau Münster.
Aber die Nonnen haben nie da oben gewohnt.
Das weiß ich nicht.
Das wissen Sie nicht. Wie lange wohnen Sie denn schon da, Herr Iselin?
Wir wohnen seit 1907 da. Wir sind aber schon voran, sind wir ein paar Jahre da gewesen. Meine jüngeren Geschwister die sind da auf die Welt gekommen, in diesem Haus.
Aha, Sie aber nicht. Sie sind nachher als Bub wieder da eingezogen mit Ihren Eltern.
Ich bin schon vorher auf der Welt gewesen.
Ja.
Nachdem von da sind wir ins Ried rausgekommen, wo jetzt der Walder ist.
Ah, wo der Walder ist. Dort das hat im Ried geheissen?
Im Ried, ja.
Und jetzt sind Sie wieder da gekommen.
Und dann 1907 haben wir das gekauft.
In dieser Zeit hat sich sicher enorm viel verändert an dieser Linkstrasse.
Es hat sich viel verändert. Also vis-à-vis das grosse Haus, das hat Restaurant zum Schweizer Degen geheissen.
Das ist das Haus, wenn man gerade den Hügel aufkommt. Das grosse orange bemalte
Haus. Das grosse Haus zwischen der Südstrasse und der Längstrasse. Das war ein Restaurant. Und dann der Garten ist bis zum späteren Mauserareal vorgegangen. Und bis zum Haus vom Maler Langhardt. Es war ein grosser Garten, gewesen, also ein Wirtschaftsgarten mit Bäumen. Und dann haben sie Lampion aufgehängt gehabt. Das war also ein Ausflug von den Seefeldern.
Da das war ein Ausflugsziel, mit Stephansburg auch eine Zeit lang. Ja. Ja, da war also noch einiges los da oben.
Ja,
da ist ein bisschen gefestet worden.
Und am Sonntag oder am Samstag sind halt viele Leute aufspaziert.
Ja, und da haben sie immer auch ein bisschen Leute gehabt, die vorbeikommen sind, die sie können schwätzen miteinander. Wie sieht denn das heute aus?
Ja, heute fahren die Leute noch vorbei mit dem Auto. Man sieht also, man kann nicht mehr viel schwätzen. Es gibt hier und da jemanden, so ältere Leute, die unser Haus noch bestaunen.
Ja, aber das kennen viele, es fällt einem ja wirklich aus. Ja. Nein, es fällt einem einfach aus, weil es wirklich ein altes, wunderschönes Haus ist.
Und ich habe das Haus habe ich auch inwendig umgebaut. Hat zum Beispiel, wo die Trotte war früher, habe ich eine Garage daraus gemacht. Für meinen Sohn.
Mhm.
Und habe den oberen Teil, weil die Trotte sehr hoch offen war, habe ich oben ein Vierzimmer, das ich machen konnte.
Sehr schön. Ist eigentlich noch fortschrittlich, dass Sie das gemacht haben, also dass Sie mit dem alten Haus jetzt ausgerechnet auf eine Garage umgebaut haben für Ihren Sohn, dass Sie also am Alten hängen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr aufgeschlossen sind fürs Neue.
Ich bin quasi gezwungen dazu. Dann die Wand, wo die Trotte der Abschluss gemacht hat gegen aussen, die ist auf einer hohen Eichenbank gestanden. Und im Laufe dieser verschiedenen 100 Jahre ist der Eichenbalken von unten her abgemodert.
Abgemodert, ja.
Und dann hat sich die ganze Wand hat sich gesenkt.
Ja.
Und dann hat es die Querbalken, die in der innen sind, am Ecken, hat es angefangen zu verrissen. Dann habe ich müssen anfangen, dort
umbauen.
Dann habe ich einfach etwa 3 Meter von dem Balken habe ich abgesagt und habe Fundament gemacht und habe es aufgemauert bis an die obere Tragmauer unter dem Dach.
Ja, das hat sie alles selber gemacht?
Habe ich alles selber gemacht. Ja, und dann immer wieder etwa 3 Meter.
Haben Sie das dann können? Was haben Sie dann gelernt, Herr Iserlin?
Ich bin noch Gärtner, aber ich bin ein Allroundmann.
Sie sagen, Sie sind noch Gärtner gewesen. Ich weiss, das hat ja auch eine Gärtnerei da rundherum. Was haben Sie angepflanzt?
Also wir haben früher haben wir nur Gemüse angepflanzt. Da sind wir auf dem Markt.
Auf dem Markt sind Sie gefahren?
Ja.
Auf den Bürgerplatz?
Ja, Bahnhofstrasse war noch gewesen. Und dann auch nach Kundschaft hatte ich, wo ich mit dem Wagen
beliefert habe.
Ross und Wasser beliefert habe.
Da umeinander oder dann auch mehr
ja,
in der Stadt?
Ja, in der Stadt, Jupiterstrasse und dort. Und
also Kreis 7.
Und überall habe ich Kunden gehabt.
Ja. Und heute tun Sie heute immer noch Gärtner?
Heute tue ich nicht mehr viel Gärtner. Ich mache nur noch Geranium. Und im Frühling habe ich viel Flieder.
Ach,
und im Sommer habe ich noch Sonnenblumen und Astern. Und Chrysanthemen habe ich viel im Herbst.
Und das tun Sie heute auch noch an Firmen liefern oder an Geschäfte liefern? Oder ist das nur noch für die Privatkundschaft?
Nur noch für die Privat. Also den Flieder liefere ich in die Stadt rein. Mhm. Die kommen dann immer holen. Weil es eben viel gibt aufs Mal.
Ja, weil es viel gibt und schön frisch ist.
Ja, ist der Dunkelrot, der Louis Spät.
Ja,
mein Vater hat den noch gesetzt. Und es ist jetzt direkt ein Wald.
Ja, das ist ja meistens zum Muttertag blühten. Ich möchte mich nämlich erinnern, dass ich mich früher mit meiner Mutter auch zum Muttertag, ich darf es fast nicht sagen, den Flieder ein bisschen abgeknallt habe an den Büschen. Also wenn man jetzt die Blumen kaufen, kann man einfach zu Ihnen da ins Haus hineinkommen und kann die Blumen direkt bei Ihnen beziehen.
Im Sommer ja, also wenn es Blumen da sind.
Wann ist denn eigentlich die beste Zeit für die Geranien, die Sie vorher erwähnt haben?
Ja, die Geranium ist Anfangs Mai.
Anfangs Mai
Anfangs
sind wir
Mai,
die
ja,
in
die
Kistchen tun.
Ich habe dann auch.
Liefern Sie auch gerade die Erde dazu?
Ich kann auch die Erde, ja. Ich tue es auch in Kistchen einsetzen.
Sehr schön.
Ja, ja.
Also ich hoffe, dass das recht viele Hörerinnen und Hörer zulassen und dass Sie die Gelegenheit beim Schopf packen. Da beim Herrn Iserlin an der Längstrasse 7 auch mal Geranien zu posten und dann gerade Gelegenheit haben, das wunderschöne Haus anzuschauen. Es ist auch so, dass der Herr Iserlin über das Quartier unheimlich viel Bescheid weiss. Also man kann sicher 2-3 Stunden mit Schwätzen da oben verbringen. Jetzt vielleicht noch zur Zukunft, Herr Iserlin. Sie sagen ja, Sie sind 87. Ihr Sohn hat nebendran ein Geschäft, eine Autokarosserie und dort tut er Auto flicken, aber so wie ich gesehen habe, tut er auch Auto verkaufen. Es ist ja, also auch noch eine Verkaufsstelle.
Er ist eines der bestgerichtetsten Geschäfte. Er hat sämtliche Apparate, die man haben kann.
Und so wie ich weiss, gehört auch Ihnen das Land da rundherum.
Ja, es sind 5000
Quadratmeter. Übernimmt Ihr Sohn das einmal?
Ja, ich habe 2 Söhne und
Sie
eine Tochter.
Sie haben 2 Söhne und eine Tochter? Ja, die habe ich gestern kennengelernt, richtig.
Nein, das ist eine andere Tochter.
Das ist eine andere Tochter.
Das ist meine Tochter.
Das ist Ihre Tochter. Ja. Und stehen da irgendwelche Pläne zur Diskussion?
Nein, ja, er hebt das Zeug schon.
Er will das so behalten,
ja,
wie es ist, dass das Haus kann weiter bestehen.
Er hat da viel investiert.
Ja.
Viel investiert.
Ja, also.
Da war alles Garten, wo jetzt schon Garageplatz sind, geplättelt.
Also auch ich hoffe, also das ist jetzt einfach eine persönliche Meinung von mir, dass das Bischof, dass das Alte da an der Ecke, dass das erhalten bleibt. Ich würde es schade finden, wenn es wegkäme, weil es ist wirklich noch ein alter Teil von dem Quartier Riesbach.
Es ist ein kleines Paradies.
Es ist ein kleines Paradies,
ja.
Und ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch und hoffe, dass Sie noch manches Jahr Ihr Paradies geniessen können.
Danke vielmals.
Danke vielmals. Thank you.
Paradoxerweise hat die ländliche Strasse gerade noch eine zweite Garage und bis vor kurzem sogar noch die Tankstelle gehabt. Das ist beim näher hinschauen aber gar nicht so verwunderlich. Denn viele Autos kommen von Küsnacht, Erlenbach und Zolliken, Bläulerstrasse durch, in den unteren Teil der Längsstrasse und suchen sich so den Weg in die Stadt. Schräg über von dem alten idyllischen Haus steht ein kleines Wohnhaus. Und wo hindurch eben das Versuchsgelände war vom Samenmauser. Und das ganze Areal ist seit 1965 mit modernen Flachdachhäusern überbaut worden. Es wohnen jetzt 20 Familien dort drin. Eine ruhige, sonnige Wohnlage, gute Luft und wie schon gesagt, doch ziemlich nahe bei der Stadt. Ich selber wohne dort seit bald 15 Jahren. Die Längsstrasse macht jetzt einen Bogen und führt den Berg darauf zum Burg Hölzli. Das ist sicher eines der berühmtesten Gebäude in der Stadt Zürich, bekannt in der ganzen Schweiz und weit über die Schweiz raus. Weit um im Ausland bekannt durch berühmte Ärzte und Professoren wie Auguste Forel, Eugen und Manfred Bleuler, Hans Meyer und andere. Diese Ärzte haben Teil- und Pflegeanstalt Burg Hölzli geleitet und haben auch an der Schule, das Burg Hölzli ist ja auch eine Ausbildungsstätte, eine Universitätsklinik für Psychiatrie, unterrichtet. Aber zurück zur Zeit von Gottfried Keller. Er hat im Jahr 1863 in seiner Funktion als Staatsschreiber eine Weisung, einen Beschlussentwurf für die Errichtung einer neuen Irrenanstalt verfasst. Am 6. Oktober 1866 hat man mit Bauen angefangen und am Aufrichtenfest hat Gottfried Keller sogar ein eigenes Gedicht vorgetragen. Ich habe das Gedicht da gefunden, das heisst Zimmermannsspruch. Ihr Werkleut tretet nun heran, ein frommes Werk wird hier getan. Da aufgerichtet steht der Bau weit ragend über See und Au. Die edle Kunst und Wissenschaft und unserer Hände rege Kraft, sie bauten bis das Haus bereit, das tiefstem Unglück ist geweiht. Als Warnungszeichen irrt umher des Seele so belastet schwer. Und ein gerechtes Volk erkennt, was es mit Recht sein Höchstes nennt, es weiß, dass nur des Geistes Kraft die Welt erhält und Leben schafft. Um hochzuhalten Maß und Licht, tat dieses Volk die edle Pflicht und baut dies Haus mit reicher Hand durch unseren Werkmut und Verstand. Soweit das Gedicht von Gottfried Keller aus dem Jahr 1866. Nach einer Bauzeit von nicht ganz 4 Jahren ist der Bau dann fertiggestellt gewesen. Und auf einer alten Karte von diesem Gebiet kann man sehen, dass Burg Hölzli damals weit weg von der Stadt war. Das hängt sicher auch mit der Tatsache zusammen, dass man den psychisch kranken Patienten, wenn immer möglich, lieber nicht über den Weg gelaufen ist. Ich glaube, auch heute noch muss man solche Vorurteile abbauen. Am Anfang hat die Klinik Platz für 250 Patienten gehabt, aber bald einmal ist der Platz eng geworden und man hat zweimal 1903 und 1930 um- und abgebaut. Zusätzlich auch noch Wohnraum fürs Personal dazu gebaut und heute wohnt auch die Familie von Professor Ernst und von Professor Uchtenhagen in der Klinik selber. Was man von der Strasse aus gar nicht sieht, das ist, wie weit Richtung Kartusstrasse und Wienigstrasse, wie weit sich die Klinik ausdehnt. Angegliedert an die Anstalt ist bis vor einem halben Jahr auch ein landwirtschaftlicher Betrieb gewesen und hat früher eben 30 Kühe und Rinder und auch noch etwa 30 Schafe gehabt. Der Hof hat die Klinik mit Milch versorgt, alles andere ist sonst verkauft worden. Von all dem sind jetzt noch die Schafe übrig geblieben. Eigentlich schade. Denn die Kühe, die auf der Wiese geweidet haben, die haben einem mit ihren Glocken den Schlaf so richtig finden lassen. Im Sommer, wenn es Tag und Nacht verrissen waren. Das übrige Gebiet ist Wiese, Wald und Spazierweg für Patienten. Neu ist auch noch ein Rebberg dazugekommen. Und es hat eine Gärtnerei. Warum die Gärtnerei? Ich bin hier in der Gärtnerei vom Burghölzli, beim Herrn Brändli, beim Gärtner. Sie haben angegliedert einen landwirtschaftlichen Betrieb, da oben auch eine Gärtnerei. Was bieten Sie eigentlich an? Was pflanzen Sie an, Herr Brändli?
Ja, also würde ich sagen, der Landwirtschaftsbetrieb ist ja aufgehoben. Und es ist wieder jetzt alles von der Gärtnerei, vom Herrn Zuber geleitet. Und wir haben da mal also, wir machen die Anzucht von Blumen und Schnittblumen in erster Linie für den Betrieb und einfach die überschüssige Produktion verkaufen.
Wenn Sie sagen verkaufen, dann verkaufen Sie das an private
Kundschaft? Ja, wir verkaufen sowohl an den Angestellten verkaufen, wie auch Leute von außen, vom Quartier und von der Umgebung.
Wie lange ist denn die Gärtnerei schon?
Ja, das ist natürlich schon manches Jahr, aber verkaufen tun wir etwa seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren verkaufen wir ungefähr.
Und ist da die Gärtnerei auch gerade gleichzeitig noch ein Arbeitsplatz für Patienten? Tun die mitschaffen da in der Gärtnerei?
Ja, da haben wir immer ziemlich viele Patienten, also 10, 12 immer noch. Früher waren es viel mehr Leute, aber wir haben immer noch etwa so durchschnittlich etwa 10 Leute, die in der Gärtnerei arbeiten.
Und die arbeiten den ganzen Tag da bei Ihnen?
Halbtags und ganztags.
Je nachdem,
ja, je
was
nachdem,
wie
der Gesundheitszustand ist und wie es eingeteilt werden.
Also in dem Fall haben Sie auch keine anderen Produkte mehr zu verkaufen, wie ich zuerst gemeint habe, also nichts mehr aus der Landwirtschaft, nicht Eier oder irgend...
Nein, das nicht, aber wir tun auch etwas Gemüse verkaufen, Salat und so, nach Saison, wie wir haben. Aber in erster Linie Setzlinge, also Gemüsesetzlinge und Blumensetzlinge.
Jetzt hat es ja da in der Umgebung noch zwei andere Gärtnereien gehabt. Die eine ist die von der Epi gewesen, und die andere ist die vom Herrn Iseli. Vom Herrn Iseli habe ich gehört, dass er altershalber fast nichts mehr macht. Und von der Epi habe ich gehört, dass sie sonst zugegangen ist, wegen Personalproblemen. Wie sieht denn das bei Ihnen aus?
Für uns läuft das also sehr gut. Wir haben es eigentlich gut entwickelt in den letzten Jahren.
Sie haben gute Absatzmöglichkeiten,
ja. Ja,
und
ja,
mit
der Personalproblemen. Ja, und das also hat das gefunden im ganzen Quartier, im Seefeld und auch da oben. Ja.
Ja, das ist jetzt gerade ein anderer Punkt. Also ich selber habe erst vor kurzem gehört, obwohl ich sehr nahe wohne, dass da eine Gärtnerei ist. Also Sie machen auf eine Art nicht viel Reklame.
Ja, das machen wir extra nicht. Wir wollen nicht Privatbetriebe speziell konkurrenzieren. Oder? Darum bleiben wir in einem bescheidenen Rahmen. Aber die Leute, die uns finden, tun wir gerne bedienen.
Jetzt vielleicht gerade, könnten Sie sagen, wann dass man bei Ihnen kann gehen, Blumen und Setzli kaufen?
Jawohl, das ist also vom Montag bis am Freitag, vom 7. bis um 12 Uhr und vom 13:30 bis um 5 Uhr vorläufig.
Ja. Wenn man zu Ihnen kommen will, dann fährt man am besten...
Von der Längstrasse rauf und der lange Parkplatz dahinter und dann heisst es dort Eingang Lieferanten und dann gerade rauf.
Das ist also die August-Feuer-Strasse?
Ja, das ist die August-Feuer-Strasse und dann muss man rauf. Wo es ist angeschrieben, dort Eingang Lieferanten. Und dann gerade rauf bis am Fuß vom Hügel und da. Und dann auf der rechten Seite kommt das Wirtschaftsgebäude, wo das Restaurant ist und das Kaffee. Und auf der linken Seite ist da der Verkaufsplatz vorläufig.
Wo man die Gärtnerei also findet.
Ja, ja.
Jetzt, wie sieht es mit den Preisen aus? Also sind sie speziell teuer, sind sie speziell billig?
Nein, wir sind in einem ganz anständigen Rahmen. Wir konkurrieren also auch, kann man sagen, wie geht mit dem Migros und mit den Mehrpreisen.
Also lohnt sich der Weg bis da hin?
Ja, die uns das schon entdeckt haben, die kommen da immer wieder. Ja.
Und sind zufriedene Kunden?
Ja.
Machen Sie auch Auslieferungen?
Im Frühling mit den Balkonpflanzen. Und sonst auf speziellen Wunsch, auf den Friedhof zum Beispiel, so schon alles tun wir. Aber sonst nicht einfach alles kleine Sachen tun wir nicht. Vor. Das würde den Rahmen vom Betrieb
sprengen. Das
können wir nicht machen.
Von Vorteil kommt man da an. Und
ja, selber können wir mit dem Auto zufahren, bis zu der Gärtnerei her.
Haben Sie irgendeine Spezialität, also was Sie am meisten verkaufen oder was die Leute am meisten suchen da?
Nein, wir verkaufen eigentlich alles. Oder? Wir verkaufen Schnittblumen, Topfpflanzen nach der Jahreszeit, nach der Saison.
Ja.
Und wir haben natürlich hauptsächlich im Frühling haben wir das Gewicht auf Balkonpflanzen.
Ja.
Alles zusammen, was man so braucht, Granium und Fuchsien, was man hat im Balkon und im Garten. Also Einjahrspflanzen. Und dann haben wir auch etwas so perennierende Sachen, Stauden und Sträucher und Rosen, so Sachen tun wir auf Vorbestellung.
Und Gemüsesetzling?
Gemüsesetzling auch im Frühling, jawohl, also das ganze Jahr eigentlich.
Das ganze Jahr durch, ja, auch ja, nach wieder Saison.
Nach Bedarf, ja, nach Saison, ja.
Danke vielmals für das
Danke
Interview.
Danke Ihnen, ja.
Beim Recherchieren bin ich dann noch auf ein trauriges Kapitel aus der Geschichte von Burg Hölzli gestossen. Der grosse Brand im März 1971. Bei dem Brand, der am Morgen früh zu einer Zeit, wo die Patienten noch geschlafen haben, ausgebrochen ist, sind damals 28 Leute in den Flammen umgekommen. Die meisten von diesen Opfern waren ältere Leute, die sich nicht mehr haben können zur Zeit retten. Die Klinik liegt, alle, die sie kennen, wissen das, an einem der schönsten Hügel in der Stadt Zürich. Man kann einen Punkt der Aussicht vielleicht noch mit dem Sonnenberg vergleichen. Es ist darum gar nicht verwunderlich, dass diese schöne Lage auch Gelüste geweckt hat. Ob man nicht echt könnte, die Kliniken mal anders zur Stadt aus, moderner und schöner und neu bauen. Und das frei werdende riesige Areal besser nutzen. Auch darüber gibt es Unterlagen. Ein ausführlicher Bericht über die Entstehungsgeschichte, über die geografisch einmalige Lage der Klinik, über den chronischen Bettenmangel und über die veraltete Einrichtung der Anstalt führt. Allerdings, man muss zurück bis ins Jahr 1958 zur folgenden Schlussfolgerung in einer Zeitung, ich zitiere: Man lasse die bisherige Grün- und Waldzone weiterhin bestehen und überbaue die jetzige Wohnzone, eigentliches Anstaltsareal mit Wohnhäusern, damit dieses wertvolle und außerordentlich günstig gelegene Land städtebaulich richtig genutzt werden kann. Die 60.000 Quadratmeter Boden würden für den Bau von mindestens 500 Dreizimmerwohnungen ausreichen. Dazu würde noch genügend Land für die Erstellung eines Schulhauses und eines Kindergartens zur Verfügung stehen. Nehmen wir an, der Quadratmeter Land gelte in jener Gegend 100 Franken, so könnte der Kanton allein das gesamte Anstaltsgelände zum Preise von mindestens 25 bis 30 Millionen Franken der Stadt Zürich verkaufen. Ende Zitat. So haben sich gewisse Politiker im Jahr 1958 das ausgerechnet gehabt. Was ist heute von diesen Plänen übrig geblieben?
Ich hatte bei mir den Franz Bartel. Er ist Vorstandsmitglied vom Quartierverein Riesbach und dort in der Gruppe Planung. Wie ich Ihnen schon erzählt habe, sind Pläne für die Überbauung vom Burg Hölzli-Hügel bereits seit 1958 bekannt. Dortmal war es aber noch viel grösser geplant. Man wollte Burg Hölzli an Seeufer verlegen und hat dort von 500 Wohnungen, einem Schulhaus und einem Kindergarten. Seitdem ist wahrhaftig viel Wasser den Nebelbach abgeflossen. Meine Frage an Franz Bartel: Könntest du in kurzen Worten einen Ablauf von diesen verschiedenen Überbauungsplänen skizzieren?
Ja, wie du gesagt hast, sind ja da mal grosse Pläne vorhanden gewesen. Das war zu selber Zeit gewesen, so vor der Hochkonjunktur der 60er Jahre, wo man ja noch in der ganzen Stadt so utopische Projekte hatte. Ich glaube, das Abreissen von Burg Hölzli hat man dann ziemlich vergessen, hat sich aber noch auf die offenen Landreserven gestürzt, vor allem auf den Burg Hölzli-Hügel vorne gegen die Stadt runter. Und dort drauf sind dann die weiteren Überbauungen vorgeschlagen worden, vor allem Wohnungsbau. Eine Wohngenossenschaft hat sich dort gemeldet, um ihre Häuser aufzustellen, und man hat dann verschiedene Projekte hat man dort drauf gehabt. Mit der Zeit sind die immer ein bisschen kleiner geworden, weil man doch nicht den ganzen Burg Hölzli-Hügel einfach überstellen wollte. Und schlussendlich ist man dann so gegen die 80er Jahre, wo dann so ein Ausgriffsüberbauungsprojekt da gestanden ist, hat es dann Opposition gegeben. Der Heimatschutz, wie auch der Quartierverein Riesbach, haben sich gewehrt gegen die Überbauungen an dem schützenswerten Hügel. Und der Heimatschutz hat sogar eine Initiative gestartet, da mögen sich sicher noch alle daran erinnern, rettet den Burghölzli-Hügel. Das ist dann eigentlich, mit dem sind dann die Projekte abgeschlossen worden und dann hat dann mehr also der Kampf um die Rettung angefangen von dem Hügel.
Wie sieht denn die Situation heute aus? Also mir ist es einfach nicht ganz klar. Ich habe da in einem Bericht vom 23. Mai im Tagesanzeiger steht Folgendes. Der Stadtrat ist der Meinung, dass der Dorfteil Wonneberg kein geschlossenes Ensemble ist. Eine Überbauung in kleinen Schritten, also das ästhetische Gesamtbild, nicht stört. Daraus muss man doch annehmen, dass da also immer noch gebaut werden soll.
Ja, man muss jetzt da das aber, was du da aus der Zeitung gelesen hast, das hängt zusammen mit einem Rekurs. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen zurückgreifen. Es war dann so, gewesen, die Initiative, die zustande gekommen ist, man hat also die Unterschriften in kürzester Zeit gesammelt für die Rettung vom Burghölzli-Hügel, ist dann aber nicht zur Abstimmung gekommen, weil man hat einen Kompromiss ausgehandelt zwischen der Stadt und den Initianten, dass man gesagt hat, gut, ein Teil vom Burghölzli-Hügel kommt in die Freihaltezone, aber, und das ist eben der springende Punkt, es hat noch zwei kleinere Landstücke gehabt, die man dann in der Bauzone gelassen hat. Ein Landstück ist dort oberhalb von der Südstrasse von der Villa Brandt und das zweite ist eben im Bereich von dem Wonneberg, das ist ein bisschen weiter oben, wo hinten durch hat man dann auch noch Baulandreserven offen gehalten. Und dann hat sich unter anderem dann der Quartierverein und auch der Verein Pro Wonneberg hat sich gewehrt, dass man dort weiterhin will überbauen. Und die direkten Anwohner, also Leute vom Wonneberg, haben dann gegen den Schluss, dass das in der Bauzone bleibt, haben die einen Rekurs eingereicht. Und der erste Rekurs, der ist eine Baurekurskommission und die Baurekurskommission hat den Rekurs gut geheissen. Sie hat also auch gefunden, dass man auch diesen Teil noch sollte zur Freihaltezone zuordnen und dass man die Landschaft schützen muss und dass es nicht geht, dass man dort Neubauprojekte draufstellt. Und wiederum gegen den Baurekurskommissionsentscheid hat dann der Stadtrat wieder rekurriert und hat gesagt, doch, wir wollen dort bauen. Und eben das ist das, was du vorgelesen hast, was sie gesagt haben, es stört dort nicht, wenn man auch noch ein bisschen mehr Neubauten hinten anstellt. Dann geht es natürlich weiter, es wird immer komplizierter. Dann haben die Anwohner haben dann die nächste Stufe rekurriert, das ist dann an Regierungsrat. Und jetzt das Komische, das ist jetzt noch hängig, die komische Situation ist, dass der Rekurs an Regierungsrat muss eigentlich der Regierungsrat selber beurteilen. Und das ist so eine komische Sache. Und das ist so, weil das einerseits ist der Kanton Besitzer von dem Land und eben bei dem Rekurs ist der Regierungsrat eigentlich auch wieder der Kanton zuständig für den Entscheid. Und das gibt jetzt ein bisschen einen komischen Entscheid, der ist aber noch nicht gefallen. Und da warten wir jetzt natürlich mit Spannung drauf, was die jetzt machen. Die sind natürlich, und das ist auch bekannt, insofern wäre ja der Regierungsrat befangen, der hat dann wiederum einen Vertreter vom Kanton einsetzen, der dann das entscheidet. Aber das ist eben noch offen.
Und weiss man, bis wann das der Entscheid sollte kommen?
Nein, das kann man nicht sagen. Aber es ist jetzt schon längere Zeit her. Es sollte schon nächstens passieren.
Es ist noch etwas anderes, was mir nicht ganz klar ist. Es gibt so viele Leute, die sich einsetzen für den Hügel. Also einerseits war es mal der Heimatschutz, dann war es der Quartierverein Riesbach, dann hat es einen Verein Pro Burghalden, und es gibt einen Verein Pro Wonneberg. Wer tut für was plädieren?
die, der Verein Burghalde und der Heimatschutz, die sind am Anfang, haben die sich natürlich eingesetzt, dass der ganze Hügel zu der Freihaltezone kommt. Die Anliegen vom Verein Pro Burghalde, die sind eigentlich erfüllt, weil die Burghalde jetzt in der Freihaltezone ist. Die hat eigentlich ihren Vereinszweck erfüllt. Von dem her könnte sich der Verein eigentlich auflösen. Der Verein Pro Wonneberg, der kämpft natürlich eben jetzt noch für die Stücke, die man auch noch in die Freihaltezone bringen will. Und der Heimatschutz, der setzt sich natürlich an allen Ecken und Enden für so Anliegen ein. Und der Quartierverein hat einfach das immer unterstützt, weil er auch gefunden hat, dass man den Burghölzli-Hügel frei behalten
sollte. Also dann bleibt im Moment nichts anderes übrig, wie abwarten und noch mehr Wasser den Nebelbach abfliessen.
Ja, nicht unbedingt. Man hat natürlich auch noch ein anderes Druckmittel, könnte man wieder vornehmen, jetzt in der heutigen Zeit. Es ist also durchaus denkbar, dass der Verein Pro Wonneberg noch mal eine neue Initiative würde starten. Und wie man heute die Stimmung kennt, kommt so eine Initiative sofort durch. Und das ist natürlich das, was der Regierungsrat auch weiss und sich von dem her natürlich schon muss überlegen, was er jetzt entscheidet.
Also ich als Anwohner von der Lenkstrasse wünsche in dem Fall dem Verein Pro Wonneberg recht viel Durchhaltewillen. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören eine Sendung von Radio Riesbach auf 93,0 MHz zum Thema Lenkstrasse. Sie werden sicher verstehen, wie eng mit der Lenkstrasse die Entwicklung der Heilandstadt verbunden ist und dass die Anwohner von der Lenkstrasse mit besonderem Interesse verfolgen, was alles geht. Vor allem, was geht mit den Grünflächen, mit den unverbauten Wiesen und Feldern. Dann vor einigen Jahren ist auch noch ein weiteres Projekt aufgetaucht. Es hätte als Burghölzli noch eine kinderpsychiatrische Klinik angegliedert werden. Das Projekt ist aber auf viel Hindernis gestossen und bis heute ist dort durch nichts mehr Neues gegangen. Die Klinik, projektiert ist sie für Kinder und Jugendliche bis 20, wäre auch an die Lenkstrasse stehen gekommen, und zwar etwa dort, wo heute der Lenkfussweg ist. Wenn man jetzt der Lenkstrasse entlang läuft, am Burghölzli-Hügel vorbei, Richtung Balgrist, dann führt die Strasse mit durch Wiesen und Felder. Im Sommer ist es besonders schön, denn dann brennt die Sonne so richtig ab. Die Felder sind entweder goldgelb voll Hafer und Korn oder sie sind dunkelgrün voll Mais. Und wenn es geregnet hat, dann schmeckt es so gut. Es dampft und man hat immer das Gefühl, man höre die Natur wachsen. Es kommt auch selten ein Auto vorbei. Nichts stört die ländliche Idylle. Läuft man in der Richtung von oben runter gegen die Stadt, dann hat man prächtige Aussicht gegen die Alpen und wenn es föhnig ist, hat man das Gefühl, der Uetliberg käme einem so richtig entgegen. Zmitz drin in dem offenen Teil, ein bisschen weiter oben gegen den Balgrist zu, steht ein wunderschönes grosses Haus mit einem ebenso grossen Garten drumherum. Sie werden es erraten haben, das Mathilde Escherheim. Auch das Haus hat eine reiche Vergangenheit. Mathilde Escher war die Tochter von Hans Kaspar Escher. Und der Hans Kaspar Escher wiederum ist der Gründer der Maschinenfabrik Escherwies. Seine Tochter, eben die Mathilde Escher, hat als junges Mädchen in einer orthopädischen Klinik in Frankreich geheilt werden, was aber nicht ganz gelungen ist. Während dieser Zeit, so nimmt man an, hat Mathilde Esch aus eigener Erfahrung gewusst, wie so eine langwierige Krankheit und eine Heilung so einem jungen Menschen kann zusetzen und wie schwierig dass die Möglichkeiten zur Behandlung sind. Sie hat sich darum schon früh ganz speziell für körperlich behinderte Mädchen eingesetzt und auch für verwahrloste Kinder. Sie hat armen und kranken Menschen geholfen, hat als Gefangenenfürsorgerin gearbeitet und dortmals schon den Sterbenden geschaut. Ihre eigenen Geldmittel hat sie an über 300 arme Leute verteilt, indem sie ihnen Geld, Kleider und Arbeit verschafft hat. So konnte ich das in einer Festschrift von Mathilde Escherheim nachlesen. 1864 hat Mathilde Eschers Heim St. Anna im heutigen Kreis 1 für orthopädisch gebrechliche Kinder dann gegründet. Sie hat richtig erkannt, dass Kinder trotz schwerer Störungen vom Bewegungsapparat entgegen der Meinung von ihnen dazumal absolut bildungsfähig sind. Ja, dass sogar gerade deswegen die seelischen und geistigen Anlagen in diesen Kindern sollten gefördert werden. Im Mai 1885 ist dann Mathilde Escher gestorben, hat aber eine Stiftung errichtet, die den Fortbestand vom Heim St. Anna garantiert hat. Anfangs von diesem Jahrhundert hat dann das Heim müssen zügeln. Im Zentrum von Zürich hat man Platz gebraucht. Und so ist die Stiftung an die Längsstrasse gekommen und hat das jetzige Haus an der Längsstrasse 60 neu bauen lassen. Der ganze Komplex umfasst etwa 8000 Quadratmeter. Das Mathilde Escherheim nimmt Kinder, Buben und Mädchen auf, im Alter von 4 bis 16 Jahren. Die medizinisch-chirurgische Betreuung hat die Klinik Balgrist. Finanziell ist das Heim heute auf die öffentliche Hand und auf die Invalidenversicherung angewiesen und die Aufsicht wird vom kantonalen Jugendamt ausgeübt. Das Haus ist ein richtiges Bijou. Es ist ein bisschen am Hang runtergebaut und schaut auf den wunderschönen Garten mit Gemüse und Obst und auf die Strasse. Wunderbar sonnig gelegen, umgeben von Frieden und Ruhe kann man sich gar nicht denken, dass hinter dieser Fassade viele erschütternde Einzelschicksale verborgen bleiben. Etwa die sieht man einen Jugendlichen mit einem Elektromobil an der Vorstrasse stehen, einem Verkehr zuschauen, oder man kann auch beobachten, dass sich der eine oder der andere mit dem Elektromobil tatsächlich in den Verkehr hineinwagt, Vorstrasse durchab, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt. Aber auch Krise hat sie dem Heim gegeben. Im Januar 1973 hat man durch die Zeitung erfahren, dass 7 behinderte Kinder aus dem Mathilde Escherheim in den Hungerstreik getreten sind. Sie haben mit dieser drastischen Massnahme gegen die Entlassung von einer Sprachheiltherapeutin protestiert und wollten durchsetzen, dass die Frau wieder eingestellt würde und dass vor allem auch die damalige Heimleiterin mit der Leitung von dem Haus nicht mehr weiter betraut werde. Aus dem Zeitungsbericht geht hervor, dass vor allem viele Schwierigkeiten zwischen den damaligen Betreuungspersonen, Lehrer und der Heimleitung bestanden haben. Man kann sich vorstellen, dass eine solche Protestaktion doppelt hohe Wellen geworfen hat, eben gerade, weil sie aus einem Heim von behinderten Kindern gekommen ist. Die Kinder sind ja von der Öffentlichkeit zum grossen Teil isoliert und so haben sich, um sie sich Gehör zu verschaffen, auch einen Protestbrief an die Medien dortmals verschickt gehabt. Die ganze Geschichte war sicher nicht im Sinn und Geist von der Mathilde Escher gewesen. Ich konnte leider niemand mehr finden, wie die Geschichte zu Ende gegangen ist. Aber seit dem Vorfall ist es wieder ruhig geworden um das Heim. Sicher werden sich solche Vorkommnisse nicht mehr wiederholen. Schräg über vom Mathilde Escherheim, Ecke Längsstrasse, Karl-Stauffer-Strasse, steht seit 1968 das Personalhaus vom Schweizerischen Verein Balgrist und ein bisschen weiter oben das Pfarrhaus von der Kirche Balgrist. Beides, Kirche und das Pfarrhaus, sind typische Bauten aus den 50er Jahren. Verfolgt man die Entstehungsgeschichte dieser Kirche, so kann man nachlesen, dass im Jahr 1941 die Kirchengemeinde Neumünster mehr als 32'000 Leute gezählt hat. Laut Kirchengesetz hat daraus Recht und Pflicht bestanden, eine neue Pfarrstelle zu schaffen. Bei dieser Gelegenheit hat man beschlossen, das Gebiet zwischen der Südstrasse und der Realp, beide Teile liegen ziemlich weit weg von der Hauptkirche Neumünster, zu einem eigenen neuen Pfarrkreis mit einem Kirchenzentrum zusammenzuziehen. Dazu hat es aber natürlich auch Lokalitäten gebraucht. Die Kirchenpflege hat schon manches Jahr früher eben im Balgrist Langkauf gehabt und jetzt ist man um die Reserven natürlich froh gewesen. Übrigens, seit 1911, seit dem Bau vom Kirchengemeindehaus an der Zollikerstrasse, hat die Neumünstergemeinde keine kirchliche Bauten mehr erstellt gehabt. 1945 sind die Pläne zu dieser Kirche fertig gewesen und im Jahr 1949 ist es zur Abstimmung gekommen. Die Bausumme ist mit 2.556.000 Franken berechnet worden. Heute wird die Kirchengemeinde Balgrist von den beiden Pfarrern Hans-Jürg Stückelberger und René Rissi betreut. Es ist eine aktive Gemeinde. Im Jahresbericht schreibt der Präsident der Kirchenpflege, Harry Herz: Der Gemeinschaftssinn unserer Gemeindemitglieder manifestiert sich in mannigfacher Weise an der Mitarbeit in den verschiedensten Gruppen. Abgesehen vom beliebten Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst oder den von Zeit zu Zeit stattfindenden musikalischen Matinees, organisiert die ökumenische Gruppe gemeinsame Gottesdienste mit unseren katholischen Mitchristen. Andere Gemeindemitglieder beteiligen sich aktiv an wöchentlichen oder monatlichen Veranstaltungen. Exkursionen und Wanderungen für die ältere Generation werden durchgeführt. Die Jugendgruppe Mikado findet sich zu Spiel und Kameradschaft zusammen und die Donnerstagsgruppe der Jungen vertieft sich besonders in das Studium der Bibel. Die intensivste Arbeit an der Balgristkirche leistet das Bibelseminar von Pfarrer René Rissi, das mit 95 Teilnehmern über 2 Jahre hindurch in 3 Gruppen durchgeführt wird. Es ist erfreulich, die Vielseitigkeit des Angebots unserer kirchlichen Aktivitäten mitzuerleben. Wobei es sicher nicht darum geht, viel Betrieb zu machen, sondern den Menschen in unserer Gemeinde Anregungen zu einem sinnvollen Leben zu geben und ihn auch gesellschaftlich zu erreichen. Und abschließend schrieb der Harry Herz: Es wird weiterhin unser Wunsch bleiben, Kirche und Welt einander näher zu bringen und zu versuchen, die Menschen in unserer näheren Umgebung in unser kirchliches Leben mit einzubeziehen. Und jetzt steht man plötzlich an der Forchstrasse und da ist die ganze Idylle plötzlich zu Ende. Mir ist auch während der Arbeit zu dieser Sendung wieder richtig bewusst geworden, wie schön unsere Längsstrasse zum Wohnen ist. Was meinen meine Nachbarn zu ihrer Umgebung? Na, ein kleines Minütchen.
Was denken eigentlich meine Nachbarn über die Längsstrasse? Ich habe ein Interview gemacht mit der Frau Jost und mit Herr und Frau Schmid. Meine erste Frage an die Leute war: Wie lange wohnen Sie schon hier an dieser Längsstrasse?
Ich wohne 20 Jahre an der Längsstrasse und fühle mich hier sehr wohl und daheim.
Wo sind Sie hergekommen vorher?
Ich habe vorhin an der Südstrasse gewohnt.
Also es ist gerade um die Ecke rum?
Jawohl, genau.
Ursprünglich seit dem 68 und dann bin ich etwa im 73 wieder weg und bin jetzt vor 2 Jahren wieder hier hingezogen.
Und das
ist gut? Ja, ich bin im Prinzip mit meiner Frau. Und 4 Jahre haben sie mir hierher gezogen. Einerseits, weil meiner Frau das Quartier gefallen hat. Andererseits, weil ich in der Nähe arbeiten, so einen kurzen Arbeitsweg habe und mich hier wohlfühlen konnte. Also gelernt habe, mich wohlfühlen.
Und ist das für Sie sehr praktisch mit dem kurzen Arbeitsweg?
Ich möchte sagen, es ist sehr ideal.
Von dem an ist, glaube ich, die zweite Frage schon beantwortet. Wie gefällt es Ihnen, die Längstrasse als Wohnort?
Ich bin sehr gerne hier und habe vor allem die schönen grünen Flächen sehr gerne und die vielen Bäume.
Ja, mir gefällt es sehr gut. Eigentlich, es ist relativ ruhig, hat wenig Verkehr für die Kinder, das finde ich sehr wichtig. Also sie können draußen spielen und die Nähe zu der Stadt finde ich sehr gut. Ich gehe gerne in die Stadt.
Ich muss da vielleicht anfügen, dass Herr und Frau Schmid ein herziges kleines Mädchen haben. Wie alt bist du?
So alt.
So alt, das hat Zeigen mit der Hand. Fünf Finger hat es umgestreckt. Und wie heisst es?
Stefanie Schmid.
Du bist Stefanie Schmid.
Ja, ich habe vorher schon gesagt, mir ist es vom Arbeitsweg her sehr angenehm. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass man das in Ruhe hat, dass man also nicht irgendwelche Lärmbelästigungen hat, es hat keine Fabrik, nichts.
Was gefällt Ihnen besonders da?
Ich habe die ländliche Gegend hier sehr gern und trotz allem ist man in ein paar Minuten im Stadtzentrum inne.
Ich finde eigentlich Nachbarschaft, vor allem bei uns im Block, sehr gut. Also sie hat Distanz, aber man kann doch die Nachbarn anfragen um Hilfe oder man hat Kontakt. Und es ist nicht so, dass man einen Grind aneinander macht oder extrem verbündet ist untereinander. Also ich finde es ziemlich ausgeglichen und das finde ich sehr positiv. Man wird dann nicht bedrängt von den Nachbarn, also quasi nichts.
Aber man kann sich melden. Als Mutter mit dem Kind, also mit dem Kind, hat sie